Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, lieber Blome. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Osterzeit zu einer neuen Ausgabe unseres intergalaktischen Podcasts. Und erstmal gehen an dieser Stelle Grüße raus.
Grüße gehen raus.
Loreen, die leider krank ist, unsere Redakteurin. Wir müssen immer noch alleine klarkommen. Loreen, wir denken an dich und hoffen, dass du bald wieder bei uns bist. Ich möchte das Gespräch heute beginnen mit einem Thema, über das ich mich ausdrücklich nicht lustig machen werde. Und zwar haben sich Bettina und Christian Wulff getrennt, und zwar endgültig. Und das finde ich schade.
Und Sie? Finden Sie den Fehler? Christian und Bettina Wulff haben sich endgültig getrennt. Finden Sie den Fehler in diesem Satz? Und das Lustige ist, Christian Wulff, immerhin ehemaliger Bundespräsident, also das höchste Amt im Staate hatte er inne, bis dass er es zurückgab, vorfristig könnte man damals wohl sagen. Dieser Christian Wulff schrieb auch in seiner Erklärung, ja, endgültig diesmal. Das hatte Gründe. Denn ich glaube, er war dreimal mit dieser Frau verheiratet,
die ihn
dreimal verlassen hatte.
Wir sind ein Infoformat. Wir haben, er hat sie im Jahr 2008 geheiratet. Dann haben sie sich 2013 getrennt.
Da muss man vielleicht noch hinzufügen, ganz ohne Arg und bösen Willen oder gar Häme. Vor 2013 war es, dass er sein Amt verloren hatte, der Herr Bundespräsident. Und vor 2013, also vor dieser Trennung, war es, dass Frau Wulff ein ganz seltsames Buch über ihren Mann schrieb, das im Riva Verlag erschien und in dem sie einfach jede Menge über ihren Mann herzog.
Okay, also nur mal, also 8 geheiratet, 13 getrennt, 15 kamen sie wieder zusammen, trennten sich 18 erneut, ließen sich 20 scheiden und heirateten dann 2023 zum zweiten Mal und sind jetzt offensichtlich endgültig getrennt. Und jetzt kann man sich darüber ganz leicht lustig machen. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, da muss ich jetzt gar nicht viel tun. Das macht sich von selbst. Ich verzichte aber darauf, denn ehrlich gesagt finde ich das irgendwie sympathisch. Ich kenne die Leute nicht, habe mit denen nichts zu tun und so. Aber ich finde es eine sympathische Geschichte, dass ein Paar so lange umeinander kreist und irgendwie nicht richtig voneinander lassen kann, aber auch nicht richtig zueinander findet. Ich finde das wahnsinnig sympathisch und es macht mir diese Leute sympathisch und ich finde es schade, und das meine ich jetzt auch ernst, dass es jetzt offensichtlich nicht funktioniert hat, dass das alles sich in der Bildzeitung und in der Bunten abspielt. Ja gut, das ist dann halt so, wenn man halt Bettina Wulff ist und auf Sylt lebt, dann weiß ich nicht
selber. Ich finde, das haben Sie rührend dargestellt. Das ist wirklich...
Ich meine das aber ernst.
Naja.
Ich meine es halt wirklich ernst. Ist doch irgendwie...
Also die Bunte schreibt zum Beispiel über die Trennungsphasenbeziehungen von Bettina Wulff zu Stefan Schaffelhuber, einem Sportunternehmer vom Tegernsee, und dem Musiklehrer Jan-Henrik Behnken. Jetzt ist es offenkundig ein, zumindest nach Angaben der Bild-Zeitung und der Bunten, ein Bodyguard.
Ja.
Kahlköpfig, muskulös wird er beschrieben.
Ja. Bild-Zeitung schreibt Muskeln, Oberarmmuskeln, wie andere Leute. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt aber auch ausgereizt. Ich wollte doch damit nur anfangen, weil ich das irgendwie nett finde und es mir leid tut. Und Sie wollen jetzt irgendwie.
Mir tut Christian Wulff auf eine Art leid, aber das ist doch einfach krass. Und ich glaube übrigens, die werden auch noch ein viertes Mal zusammenkommen. Das ist eine Art Gesetz der Serie.
Aber dann würde man sagen, dass sie schicksalhaft miteinander verbunden sind.
Das würde man jetzt schon sagen.
Auch das macht sich.
Aber es ist ein missgünstiges
Schicksal. Okay. Lieber Blome, was machen wir jetzt?
Jetzt sprechen wir über Donald Trump. Wenn wir schon von missgünstigem Schicksal sprechen, muss man über Donald Trump sprechen, denn er ist der Inbegriff des bösartigen Schicksals, das über die Ukraine hereinbricht, der er, dieser Donald Trump, wie ich finde, immer noch klinisch in einem Zustand, den wir mal untersuchen sollten, hat ihm ein letztes Angebot gemacht. Der Mann ist sich selbst nicht zu blöd, auch noch eigene mafiotische Wendungen zu benutzen. Ein letztes Angebot, Klammer auf, das man nicht ablehnen kann. Man könnte es auch eine Erpressung nennen. Also im Prinzip läuft es darauf hinaus, die Russen kriegen alles, was sie wollten und die Ukrainer sind schuld an dem Krieg. Das ist ungefähr so die Geschäftsgrundlage, auf der Donald Trump jetzt Frieden machen möchte. Manche nennen es einen Friedensplan. Ich glaube, es ist weder Frieden noch ein Plan.
Ja, jetzt komme ich schon wieder mal in die merkwürdige Situation, mich auf die Seite von Donald Trump zu stellen. Es tut mir wirklich leid und ich fühle mich auch nicht so richtig wohl damit und man guckt dann auch so unruhig um sich herum und denkt so, was ist denn eigentlich los mit der Welt und mit mir? Aber trotzdem, Trump hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, natürlich kann die Ukraine, wenn sie das möchte, auch noch 3 Jahre lang weiterkämpfen und hat dann vielleicht gar kein Land mehr. Ja? Und ob es dann nicht jetzt besser wäre, einfach anzuerkennen, dass der Frontverlauf, so wie er jetzt ist, die neue Realität ist, mit der man sich abfinden muss. Übrigens ist das etwas, was schon nach der gescheiterten ukrainischen Offensive im Herbst 23, das ist jetzt wirklich lange her, und da war Trump gar nicht Präsident, die amerikanischen Militärs gesagt haben, nämlich, ehrlich gesagt, sehr viel mehr wird sich jetzt gar nicht ändern. Damit hatten sie recht, weil das offensichtlich auch vor allen Dingen ist Krieg, lieber Kollege Blome, auch ein handwerkliches Thema. Krieg ist nämlich nicht nur ein politisches Thema, sondern auch einfach ein handwerkliches. Was erreichen Sie eigentlich mit den vorhandenen Mitteln in einer vorhandenen Situation auf einem gegebenen Terrain? Und offensichtlich ist dort nicht mehr sehr viel zu erreichen. Und deshalb hat Trump schlicht recht, wenn er sagt, Leute, erkennt es jetzt einfach mal an, das Spiel ist aus, Game is over.
Das ist in doppelt und dreifacher Hinsicht, wie ich finde, ziemlich zynisch. Natürlich gibt es da eine Realität, aber wenn es jemanden gäbe, der sie beeinflussen, verändern könnte, vielleicht sogar in seinem Sinne, dann ist das ja wohl Donald Trump. Dann ist es ja wohl die einzig verbliebene Supermacht auf dem Planeten namens USA. Also wenn der sagt, so lieber Herr Zelensky, die Realität sieht so aus, dass Sie verloren haben und jetzt erkennen Sie das mal an, dann ist diese Realität nur so, weil Donald Trump sie so macht beziehungsweise es zulässt, dass sie so ist, wie sie ist. Jetzt stellen wir uns doch mal für eine Sekunde vor, Donald Trump hätte im Oval Office Wladimir Putin so rund gemacht, wie er das mit Herrn Zelensky gemacht hat, weil er glaubte, er sei der Stärkere. Jetzt stellen wir uns für eine Sekunde nur vor, er würde denselben politischen und militärischen Druck auf Russland ausüben, endlich Frieden zu machen, und zwar einen Frieden, der den Namen einfach verdient. Dann sähe die Realität, von der Sie sprechen, gleich und sofort ganz, ganz anders aus. Das heißt, wenn jetzt hier jemand kommt und sagt, wir müssen die Realität anerkennen, dann ist das einfach Zynismus.
Lieber Kollege Blome, es ist doch interessant, dass Sie mir sofort Zynismus vorwerfen und erst dann daran gehen zu gucken, ob ich inhaltlich, sachlich recht habe oder nicht. Das heißt, zuerst müssen Sie das, was ich sage, moralisch diskreditieren, um sich dann sachlich damit auseinanderzusetzen. Ich sage das nur deswegen, weil gerade bei diesem Thema Ukraine-Krieg, es ist so wie bei ganz vielen Themen in der Öffentlichkeit, es wird zu so einem identitätspolitischen Marker. Wenn du nicht total für die Ukraine bist, bist du ein schlechter Mensch. Ich finde gar nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ich glaube nur, ich habe eine andere Analyse dessen, was da gerade geschieht. Bei dem, was Sie gerade gesagt haben, Sie würden recht haben und ich wäre übrigens auch Ihrer Meinung, wenn Sie und ich dann aber auch sagen würden, ja, die Amerikaner müssten einfach nur noch mehr Waffen liefern, noch weitreichendere Waffen, noch zerstörerische Waffen und dann würden die Ukrainer diesen Krieg zu ihren Gunsten wenden. Ich glaube das aber nicht, dass das so ist. Erstens, ich glaube, das ist sachlich, technisch nicht so und ich bin absolut sicher, also von dem ersten verstehe ich nicht so viel, deshalb sage ich, ich glaube das nicht, dass das so ist. Beim zweiten bin ich mir absolut sicher, politisch ist das nicht gewollt, nicht realistisch, nicht durchsetzbar, es wird nicht passieren. Das bedeutet, in dem Universum, in dem wir leben, in dem die Ukraine lebt, kann sie diesen Krieg gar nicht gewinnen. Selbst wenn sie es theoretisch mit noch mehr Waffen könnte, die kriegt sie aber offensichtlich nicht. Sie kriegt sie auch von den Europäern nicht, sie wird sie von den Amerikanern nicht bekommen, sie hat sie schon nicht bekommen. Das heißt, in dem gegebenen Rahmen hat die Ukraine alles getan, was sie konnte, um diesen Krieg zu ihren Gunsten zu wenden. Und es klappt halt nicht. Und die Frage, und das verstehe ich nicht, und das meine ich wirklich ohne Aggression, ich würde es mir gerne von Ihnen erklären lassen oder von Frau Strack-Zimmermann oder von Herrn Hofreiter. Wollen Sie das nicht anerkennen, dass dieser Krieg für die Ukraine nicht zu gewinnen ist? Oder können Sie das nicht? Verschließen Sie Ihre Augen? Wollen Sie wirklich, dass die Ukraine ausblutet? Also, immer mehr Männer?
Sie wollen mich, in Wahrheit wollen Sie mich doch fragen, ob ich blöd bin oder blöd oder vielleicht blöd? Oder vielleicht ganz blöd. Das ist letztlich, was Sie mir jetzt vorschlagen, was ich antworten soll.
Nein, Entschuldigung. Es gibt dahinter natürlich noch ein Kalkül.
Vielleicht darf ich auch mal was sagen. Nur mal eine Sekunde. Erstens, nach Kategorien von Gewinnen und Verlieren, das heißt, einer erreicht alles und der andere hat nichts mehr, ist dieser Krieg vielleicht in den allerersten Tagen zu bewerten oder zu kategorisieren gewesen. Jetzt geht es nicht mehr um Gewinnen 100-0 oder Verlieren 0-100, sondern jetzt geht es darum, auf welchem Stand wird das eingefroren, beziehungsweise versucht man irgendwie einen wackeligen Waffenstillstand und vielleicht irgendwie so einen Nicht-Angriffspakt zwischen diesen beiden Staaten hinzukriegen. Ist das auf dem Stand, das, was die Russen bekommen haben, muss man ihnen geben, weil man es ihnen nicht wegnehmen kann? Oder ist es auf dem Stand, die Russen ziehen sich mindestens aus dem zurück, was sie seit dem 22., 24. Februar 2022 militärisch erobert haben? Ich glaube, darüber reden wir. Das grenzt das ein, worüber wir uns jetzt hier streitig auseinandersetzen müssen. Und sie müssen mitdenken, und darum finde ich es so verantwortungslos, was Donald Trump macht, dass wenn sie den Russen die Geländegewinne, das Verschieben der Grenzen jetzt bestätigen, wenn man so will, und es akzeptieren, womöglich sogar völkerrechtlich akzeptieren, sie ein Tabu gebrochen haben, das zu brechen einen Preis haben wird, den dann andere Länder, vielleicht die Ukraine selbst, aber auch andere Länder in Europa, in Osteuropa zahlen werden. Also das sollte man mitdenken, wenn wir über die Frage nachreden, was bedeutet jetzt dieses Friedensangebot, dieser Friedensplan?
Ja, aber schon wieder hängen Sie das, was geschieht, an einen Wunsch. Also Sie stellen die Realität gegenüber einem Wunsch oder einer Befürchtung für die Zukunft. Wenn wir das jetzt akzeptieren, gehen wir für die Zukunft dies und jenes Risiko ein.
Aber das lehrt ja die Geschichte, dass das so sein das kann, beziehungsweise kann sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit auch so ist.
Ich bin aber an dem Punkt noch gar nicht. Ich glaube, ich gehe sozusagen diese Konditionalität gar nicht mit, weil ich glaube, Sie haben gar keine Wahl, als zu akzeptieren, dass das jetzt so ist, wie es ist und sich auch nicht ändern wird. Sie können sich auf den Kopf stellen und egal, wovor Sie Angst haben oder welches Risiko eingehen oder ob das zynisch ist oder erlaubt oder nicht oder wünschenswert oder völkerrechtlich oder ich weiß nicht was alles. Es spielt buchstäblich keine Rolle, weil Sie es nicht geändert bekommen. Und Trump ist der Einzige, der sich traut, das zu sagen. Trump geht ja noch weiter. Er sagt, wenn ihr weiterkämpft, werdet ihr euer ganzes Land verlieren, weil am Schluss überrollen euch die Russen ganz. Ist es das, was ihr wollt? Bitte, dann kämpft gerne weiter, aber ehrlich gesagt ohne unsere Unterstützung, weil wir das nicht mehr einsehen, das mitzumachen. Und das ist natürlich insofern krass, weil es genau das Gegenteil von dem ist, was die Amerikaner die ganze Zeit gesagt haben. Ich finde aber, und jetzt mache ich sozusagen meine Flanke ganz weit auf, dann können Sie da ganz doll reinhauen, Trump äußert natürlich auch eine tiefere Wahrheit, wenn er sagt, die Ukraine kommt nie in die NATO. Ehrlich gesagt gehört sie auch nicht in die NATO. Sie hätte es von Anfang an nicht machen sollen. Weder die Amerikaner noch die Europäer hätten der Ukraine signalisieren dürfen, dass sie in die NATO reinkommt oder dort reingehört. EU? Okay. NATO? Nein. Es ist einfach zu dicht an Russland dran. Wenn die Ukraine von vornherein darauf verzichtet hätte, in die NATO zu kommen, wer weiß, ob wir überhaupt in diesen Krieg hineingeschlittert wären. Trump ist derjenige, der es sagt. Dafür muss man ihm dankbar sein.
Ich sehe es witzigerweise bei NATO und EU genau andersrum. Ich glaube, die EU in ihrer Form, wie sie jetzt ist, wäre am Ende, wenn sie die Ukraine aufnehme, weil sie das nicht verdauen kann. Aber das ist nur eine Seitenbemerkung. Auf die NATO wird es tatsächlich hinauslaufen am Ende, de jure, vertragsrechtlich oder einfach auch nur de facto. Übrigens haben die Russen gerade ihre Grenze zur NATO-Staaten um mehrere tausend Kilometer verlängert, weil sie Finnland dazu gebracht haben, aus der Neutralität in das Bündnis einzutreten. Also schönen Gruß, wer verändert hier die Grenzen bzw. die Blockgrenzen? Das ist ja wohl Russland selber. Aber noch einmal zurück zu Donald Trump. Sie haben gesagt, Donald Trump und alle anderen können das nicht ändern, was da gerade Realität ist. Und ich muss ehrlich sagen, diese Prämisse bestreite ich. Damit machen Sie es sich echt ein Stück weit zu einfach. Natürlich ließe sich das ändern, wenn man es denn wollte.
Wie denn? Sagen Sie mal wie. Wüsste ich jetzt echt gern, was?
Mindestens könnte man den Versuch unternehmen, es zu verändern mit einer gewissen Aussicht, dass es dann auch glückt.
Wie denn? Mehr Waffen? Nein, konkret, Moment. Der Taurus. Würde der Taurus den Krieg verändern?
Das weiß ich nicht genau. Mehr Waffen bzw. größere Unterstützung für die Ukraine, damit sie die Front halten
wie
kann, die im Moment langsam eingedrückt wird, wäre schon mal etwas.
Aber Herr Blume, denen fehlen doch die Soldaten. Das Problem ist doch gar nicht nur die Waffen, denen fehlen auch einfach die Männer, weil die Ukrainer auch erschöpft sind. Viele Männer wollen jetzt auch gar nicht mehr kämpfen. Ich meine, das Land ist einfach offensichtlich jetzt einfach am Ende mit seinen Fähigkeiten.
Ich sage doch nur, Sie sagen, man kann es nicht ändern. Ich sage, man will es offenkundig im Moment nicht ändern, beziehungsweise Donald Trump will es nicht, denn sonst würde er die Ukraine nicht auf einem Silbertablett überreichen. Was er will, ist schneller Frieden. Er will einen Friedensnobelpreis, er möchte eine Goldstatue im Garten haben, den Preis, dass er den Frieden gebracht hat. Er könnte natürlich in ganz anderer Form Druck auf Russland ausüben.
Wie denn?
Naja, allein indem er wenigstens die Linie verfolgen würde, die sein Vorgänger verfolgt hat. Denn die Angriffe der Russen, trotz der mehrfachen Verkündigung von irgendwelchen Waffenruhen, finden ja deshalb statt, weil Wladimir Putin weiß, er hat von den USA, unter Donald Trump zumindest, nichts mehr zu befürchten.
Aber ich verstehe Sie überhaupt nicht.
Also man hat doch die Russen überzogen. Da hat doch jemand das Schachbrett verändert.
Nein, man hat doch die Russen überzogen mit allen Sanktionen, die man sich überhaupt nur ausdenken kann. Man hat die Ukraine bis oben hin mit Waffen vollgestopft und mit Geheimdienstinformationen und mit Kommunikationstechnologie und ich weiß nicht was alles sozusagen. Man hat also die Ukraine in jede denkbare Verfassung gebracht, um diesen Krieg zu führen und zu gewinnen und die Russen maximal unter Druck gesetzt. Und man hat gemerkt, dass man damit irgendwie nicht so richtig das bewirkt hat, was man erwartet hat, weil die internationale Situation eine andere ist, weil die Chinesen und die Inder und die Südafrikaner und die Südamerikaner diesen Konflikt anders sehen als Sie und Frau Strack-Zimmermann. Auch das ist ja eine Realität, die Sie einfach nicht wahrhaben wollen, dass sozusagen mindestens die Hälfte der Welt, wenn nicht mehr, diesen Konflikt ganz anders bewertet und einschätzt.
Weil es nicht ihr Kontinent ist.
Ja,
ist doch klar.
Ja, aber das bedeutet, aber das schränkt die Effektivität der westlichen Maßnahmen offenbar erheblich ein, weil die Russen sich einfach woanders hin orientieren. Das ist offensichtlich etwas, was im strategischen Kalkül des Westens nicht aufgetaucht ist. Da kann ich nur sagen, was haben wir denn für erbärmliche Strategen, wenn denen gar nicht klar war, dass die westlichen Sanktionen den Russen eben nicht das Genick brechen werden? Wie doof kann man eigentlich sein, wenn man solche Top-Jobs hat in der NATO, in der US-Administration, in Brüssel, auch in Berlin? Das haben die einfach nicht überrissen, dass die Russen uns gar nicht so dringend brauchen. Hä?
Nein, sie haben nicht überrissen, wenn man das überreißen konnte, was Wladimir Putin bereit ist, seinem Volk zuzufügen.
Das war nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass die Südafrikaner und die Brasilianer das anders sehen und die Chinesen und die Inder. Damit hat man nicht gerechnet. Die Amerikaner haben ihre Macht überschätzt, Herr Blome.
Nein, die Idee war doch, Russland derartig unter Druck zu setzen, auch ökonomischen Druck zu setzen, dass Wladimir Putins Kalkül nicht mehr aufgeht, dass er diesen Krieg auch innenpolitisch schlicht und ergreifend nicht weiterführen kann, weil seine Währung kollabiert, weil seine Wirtschaft kollabiert, weil. Er hat aber in einer Geschwindigkeit seinem Volk zugemutet, auf Kriegswirtschaft umzustellen, die man vielleicht ihm nicht zugetraut hätte, vor allen Dingen aber auch der Leidensfähigkeit dieses Volkes nicht zugetraut hätte, beziehungsweise deren Repressionsmöglichkeiten, die Wladimir Putin im Inneren offenkundig eben hat. Und ich habe es eben schon einmal dazwischen gerufen. Natürlich haben die Europäer diesen Krieg anders gesehen, vielleicht auch anders gelesen in seiner Bedeutung, in seiner grundstürzenden Veränderung, weil es um Grenzen auf dem europäischen Kontinent geht. Und die Einhegung des Rechts des Stärkeren, beziehungsweise der eherne Grundsatz, Grenzen nicht mit militärischer Gewalt zu verschieben, das konstitutive Element dieses Kontinents, inklusive Russland übrigens, ist, und da wird jetzt gerade die Axt dran gelegt, und zwar in ganz großem Stile, dass das die Europäer anders bewegt als die Südafrikaner oder die Chinesen, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Und vielleicht sind auch in dem strategischen Kalkül deswegen Fehler unterlaufen. Kann auch sein, aber das ändert ja nichts daran, was es bedeuten würde, was da gerade sich ins Werk setzt, nämlich ein Diktatfrieden, der das Verschieben von Grenzen in Europa mit militärischer Gewalt akzeptiert und womöglich sogar völkerrechtlich akzeptiert. Dann geht hier die Lichter aus oder der eiserne Vorhang geht wieder runter.
Gut, die Frage wäre jetzt, was glauben Sie denn, wie die Europäer darauf reagieren? Weil wenn die Amerikaner stellen es doch jetzt so dar, dass sie sagen, entweder die Ukrainer akzeptieren jetzt und diese Bedingungen, ja, Krim weg, praktisch 20% des Landes weg, nicht in die NATO, oder wir als Amerikaner ziehen uns aus diesem Konflikt zurück. Wir vermitteln nicht mehr, sagt Trump, was er natürlich eigentlich meint, was sozusagen der logische nächste Schritt ist. Und ihr kriegt übrigens auch keine Waffen mehr, vielleicht schalten wir euch auch die Satelliten ab, vielleicht schalten wir euch sogar die ganze Kommunikation ab. Dann gehen nämlich in der ukrainischen Kriegsführung, ehrlich gesagt, die Lichter aus. So. Was machen denn dann eigentlich die Europäer, lieber Herr Blome? So wie Sie das eben dargestellt haben, müssten ja die Europäer dann alles zusammenkratzen, was sie haben, und sagen, wir ersetzen das, was die Amerikaner ausfallen lassen, zu 100%. Wir geben noch mehr Geld rein, noch mehr Waffen aus europäischer Sicht, noch mehr, um sozusagen den amerikanischen Wegfall zu kompensieren. Wenn das so ist, wie Sie eben gesagt haben, Klammer auf, ich glaube nur, das ist so gar nicht und deshalb werden die Europäer das auch nicht tun, Klammer zu.
Nein, die Europäer wären nicht in der Lage, eine Lücke von den Ausmaßen, wie Sie jetzt beschreiben, zu füllen und schon gar nicht kurzfristig.
Ja, sie wären nicht willens. Jetzt wären sie plötzlich nicht in der Lage.
Es ist nein, so weil lustig. Sie
machen auch immer so, wie es gerade passt. Natürlich, hören Sie doch auf. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Zusammen mit Frankreich, England und Italien hat man schon ordentlich einen Wumms irgendwie, wenn man denn will. Offensichtlich will man das gar nicht.
Sie verschieben es auf der Zeitachse. Kurzfristig könnten Sie die Ukrainer aller Voraussicht nach nicht retten. Weil ihnen die Mittel dafür fehlen, die man mit Blick auf 10 Jahre meinetwegen sicherlich anschaffen kann. Und das ist dann ja der zweite Schritt. Wenn das so kommt, ist der Westen, wie wir ihn kennen, am Ende. Ist die NATO, wie wir sie kennen, am Ende. Und all das nur, und jetzt werde ich doch polemisch, lieber Kollege Augstein, und all das nur, weil Sie glauben, es ist eine ehrliche Geste und eine ehrliche Realitätsanerkennung, wenn der US-Präsident die Ukraine den Russen zum Fraß vorwirft. Wladimir Putin zum Fraß vorwirft.
Finden Sie nicht, darf ich was dazwischen fragen, weil Sie gesagt haben, das ist das Ende der NATO. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich in unseren Gesprächen schon vor sehr, sehr langer Zeit gesagt habe, warum müssen wir ein Nicht-NATO-Land verteidigen, um die Verteidigungsfähigkeit der NATO unter Beweis zu stellen, die ja gerade gegründet wurde als Bündnis der Verteidigung der Mitglieder. Diese Logik hat sich mir nicht erschlossen. Die wurde auch nie öffentlich irgendwie hinterfragt wurde. Alle haben immer gesagt, wenn wir die Ukraine nicht verteidigen, ist die NATO am Ende.
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Sie machen sich zur Geisel eines völlig unsinnigen rhetorischen Arguments, mit dem wir die Kriegsbegeisterung für die Ukraine die ganze Zeit unterfüttert haben.
Ich habe gesagt, die NATO ist am Ende, wenn sich die Amerikaner in dieser Form aus diesem Konflikt herausziehen, wie sich das jetzt abzeichnet. Warum? Weil niemand mehr glauben wird, und Donald Trump ja das in Wahrheit auch selber sagt, dass die USA das NATO-Gebiet, zu dem die Ukraine nicht gehört, verteidigen würde gegen das, was Wladimir Putin nach einem Sieg über die Ukraine auch an NATO-Grenzen von Finnland bis Litauen wahrscheinlich probieren wird oder probieren könnte. Und dieses Sicherheitsversprechen der NATO, das natürlich daraus Bestand, dass die USA ihr Sicherheitsversprechen abgegeben haben, ist hinfällig. Und damit ist die NATO hinfällig. Und jetzt kann man sagen, das können die Europäer auf Sicht ersetzen, weil wenn man es will und genug Geld mobilisiert und genug Wehrwillen und bla 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 hat, dann kriegt man das schon hin, aber natürlich nicht in 10 Wochen. Das dauert halt 10 Jahre Minimum.
Okay, Blome, ich glaube, der Ukraine-Krieg wird uns ja noch weiter begleiten. Dafür sorgt schon unser Freund im Weißen Haus. Ein anderes Thema hat mich in den letzten Tagen bewegt, und zwar, klar, der Tod des Papstes, finde ich ein Riesending. Ich kenne Leute, die haben geweint, als der Papst gestorben ist. Ich bin selber kein Katholik, aber ein großer Fan dieses Papstes gewesen, erstens. Und zweitens, im Zusammenhang damit, die Äußerung unserer immerhin Bundestagspräsidentin Klöckner, die gesagt hat, die Kirchen seien ihr viel zu politisch und das nervt sie und da sollen sie sich mal zurückhalten und so. Das heißt, Thema Kirche brennt mir auf den Nägeln.
Augstein, jetzt mal glaubensmäßig der Reihe nach. Ich bin auch kein Katholik, ich bin Protestant, aber mehr so ruhendes Mitglied, möchte ich sagen, dieser Kirche. Und mich hat das irgendwie ganz kalt gelassen mit dem Papst. Also ich sehe und respektiere und bewundere vielleicht sogar, wie sehr das manche Menschen bewegt und welche Aufruhr rund um die Welt das auslöst, der Tod dieses Mannes, dieses Papstes. Aber mich lässt es vollständig kalt. Können Sie mir erklären, warum? Also warum, was bewegt Sie daran?
Also Sie wollen erst über den Papst reden und dann über Frau Klöckner. Okay, gut, verstehe ich, haben Sie recht. Was bewegt mich daran? Ich fand diesen Papst von Anfang an sympathisch. Mir ist schon klar, dass das eine Show ist. Das weiß ich alles. Das muss man mir nicht sagen. Ich bin auch nicht doof. Ich fand ihn trotzdem sympathisch. Ich fand die Art und Weise, wie er auf Benedikt gefolgt ist, der ein durchgeistigter Theologe war, der wunderschöne rote Samtpantoffeln trug und herrliche lilafarbene Strümpfe und so, Sie gucken jetzt nach meinen Strümpfen. Die sind heute auch lila, komischerweise. Ich habe so eine Kardinalsfarbe gerade in den Socken. Lassen wir das.
Sie haben eine da Kardinal
war dieser Papst, der Füße gewaschen hat und den Namen von Franziskus, ja, also dem Mann, der sozusagen dem Reichtum und dem Glanz entsagt hat, der bewusst angenommen hat, ein Gegenmodell. Und ich verstehe auch, dass die deutsche katholische Kirche mit diesem Papst wenig anfangen konnte, denn er war natürlich auf seine Weise ein Konservativer, was jetzt so Frauen und Homosexuelle angeht und so, erwarten deutsche Katholiken ja was anderes von der Kirche als Katholiken in Afrika, Katholiken in Südamerika, also da, wo die katholische Kirche wirklich auch noch in der Lebenswelt der Menschen sehr stark ist. Insofern sind die deutschen Katholiken eh so ein bisschen auf verlorenem Posten. Das ist das eine. Ich fand diesen Papst sozusagen also als kirchenpolitische Figur gut, obwohl er ein Konservativer war. Und ganz abgesehen davon, und das wird jetzt ein bisschen irrational, aber warum nicht, habe ich halt ein Faible für die katholische Kirche, für den Vatikan, für das Sinnliche dieses Glaubens, was sozusagen den Protestanten ja so ein bisschen abgeht. Auch für die Prachtentfaltung tatsächlich, weil ich glaube, dass sie sich als Repräsentationsraum dafür wichtig ist. Sie macht den Leuten sozusagen ein Angebot an Schönheit, an auch an Ordnung, an Institution. Bla, 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 bla. Sie merken, da komme ich jetzt sozusagen ein bisschen ins
Aber
Schwallen.
Das erklärt doch nicht,
ich,
weshalb
ich mag
Sie
einfach die katholische
vorm
Kirche.
Fernseher weinen, weil dieser Mann tot ist.
Ich war damals, als Johannes Paul II. Gestorben, es ist ja schon eine Weile her, sehr angetan und sehr gerührt von diesem öffentlichen Sterben, von diesem lange sich hinziehenden Siechtum, dem er sich gestellt hat, wo er den Menschen im Grunde gesagt hat, ich bin ein Mensch und das menschliche Leben ist auch Leid und das Leid lässt sich nicht beliebig beeinflussen durch uns. Wir haben keine Kontrolle, wir müssen uns dem stellen. Das fand ich sehr, sehr groß damals, schon lange her. Dieser Mann ist jetzt glücklicherweise für ihn nicht so lange, hat er gelitten und so, aber dass es ihm nicht gut ging, sah man ja. Und er ist eine symbolische Figur, Entschuldigung, für die Condition humaine. Ich weiß nicht, ich kann Ihnen auch nicht sagen, ich merke gerade, dass ich mich selber rühre. Ich werde vielleicht einfach katholisch im Alter. Kann das sein? Vielleicht konvertiere ich noch.
Kann man alterskatholisch werden?
Man kann alterslinks und alterskatholisch werden, ja.
Ja, wenn
und
dann altersrechts.
Da kommen wir gleich dazu. Wir kommen
Moment.
Zum Politischen der Kirche. Naja,
wir präparieren ja noch den Kasus, wenn man so will.
Wir präparieren den Papst.
Wir präparieren den Papst. Das trifft's auf eine seltsame Art und Weise. Denn in Wahrheit ist es ja eben nicht ein Mensch, sondern es ist eine Rolle. Es ist eine Funktion. Und die können Sie für so wichtig halten, dass immer wenn da eine Vakanz, und so heißt es ja auch, Sedi Vacantia, glaube ich, ne, der leere Stuhl, entsteht, ist das ein großes Ding, das die Menschen bewegt, weil sie so viel auf diese Rolle und diese Funktion projizieren. 1,4 Milliarden Katholiken rund um die Welt. Und wie gesagt, in Afrika und Südamerika steigt die Zahl der Katholiken, der Kirchenmitglieder, der weiß ich natürlich in Deutschland und ich nehme mal an, in Europa insgesamt, eher fällt. Weil es halt säkularisiert beziehungsweise profanisiert. Aber
profanisieren finde ich gut, Entschuldigung. Ich kann festhalten, das finde ich toll. Säkularisation ist ja ein Prozess der Moderne. Profanisierung müsste eigentlich nicht sein. Profanisierung bedeutet nämlich eigentlich Banalisierung, Verflachung, Verdummbratzung. Und ehrlich gesagt, die Kirchenkritik von Frau Klöckner ist kein Zeichen von Säkularisierung, sondern von Profanisierung. Denn die war einfach doof. Und das ist genau der Punkt. Weil wir können säkular sein, wir können Kirchenkritik üben und Religionskritik. Aber wenn wir profan werden, werden wir billig und langweilig und doof und fantasielos. Bam, das war ein gutes Wort. Entschuldigung, aber können wir gleich weitermachen. Reden Sie weiter, Blume.
Augstein, wenn Sie das jetzt auf Frau Klöckner projizieren, dann würde ich sagen, das ist Profanisierung. Wobei die Kritik, die sie geübt hat, an der katholischen Kirche Deutschlands übrigens und nicht am Papst, übrigens glaube ich auch vor dem Tod des Papstes zeitlich, war natürlich gerade eine daran, dass sich die katholische Kirche in Dinge immerzu glaubt, einmischen zu müssen, um Nähe zu den Menschen zu suggerieren, die eben die falschen Themen sich aussucht, die profanen Themen sich aussucht, zu jedem Klimbim sich äußert. Und Frau Klöckner hat in dem Interview sogar noch gesagt, die können sich von mir aus zu jedem Klimbim äußern, aber dann sollen sie sich halt nicht wundern, dass Leute, Gläubige, die nach etwas anderem suchen als der Meinung der katholischen Kirche zu Tempo 130, dann diese Kirche verlassen. Und das war eine sehr kluge Kritik. Und ich sage selten, dass Frau Klöckner kluge Dinge sagt.
Ich habe gar nichts gegen Frau Klöckner an sich.
Naja, sie haben sie eben in den Schmutz getragen.
Ja, weil
das zitieren Sie mal wörtlich, was sie gesagt hat. Denn sie ist auch echt schräg von unseren grünen Freunden. Jumba, je, lass uns Klingschalen tanzen. Wobei die ja meistens eher auf dem evangelischen Kirchentag Klingschalen tanzen. Ist sie wirklich echt durch die Manege gezogen worden mit sehr, sehr unlauteren, unchristlichen Mitteln,
Informationsmedium, Augstein und Blume Podcast per RTL. Wir sind immer noch in einem journalistischen Format. Julia Klöckner hat in der Bild am Sonntag gesagt, wenn Kirche manchmal zu beliebig wird oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt wie eine Nichtregierungsorganisation und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick hat, dann wird sie leider auch austauschbar. Ich meine, klar kann sich Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuern. Das hat sie gesagt. Offensichtlich, ich weiß nicht, warum das Interview so...
Ich ergänze noch einen Satz. Ich glaube, sagt Frau Klöckner, von Kirche erwartet man sich diese sinnhafte Begleitung, diese Antwort auf Fragen, die ich in meinem Alltag habe, vielleicht auch Trost und Stabilität und eben nicht Tempo 130.
Ja, das Interessante ist aber, dass es offensichtlich für Frau Klöckner ein Entweder-Oder ist. Entweder äußert sich die Kirche zu Trost und Stabilität oder zu Tempo 130, dass sie vielleicht beides macht, wobei ich jetzt Tempo 130, weiß ich jetzt nicht, ob das ein kirchliches Thema ist, aber egal, das kommt bei ihr gar nicht vor. Also das Politische der Kirche. Deshalb hat ja auch mein Lieblings-CDU-Politiker Armin Laschet sofort gesagt, Kirche ist immer politisch. Und da muss ich sagen, naja, Entschuldigung, vielleicht versteht er von der Sache einfach
der
mehr als...
Armin Laschet-Skala wirklich drei Laschet.
Vielleicht versteht er mehr von der Sache als Frau Klöckner in diesem Fall, denn die Frage von Leben und Tod ist unbedingt Sache der Kirche, aber die Frage nach dem guten Zusammenleben, und dafür steht ja Tempo 130 hier symbolisch, ist natürlich auch Sache der Kirche und war es immer. Und ganz kurz, und Sie haben doch vielleicht...
Das ist auch für Ihre Verhältnisse zu platt. Es tut mir leid.
Das finden Sie platt?
Ja. Sie werfen, also Sie rennen mit großem Schwung durch eine Tür, die offen steht, zum einen. Und zum anderen werfen Sie der Frau etwas vor, was sie in der Form weder gesagt noch gemeint hat, dass ich jetzt noch Frau Klöckner verteidigen muss, wirklich. Also es bleibt einem ja nichts erspart. Natürlich ist Kirche politisch, weil Kirche eine große gesellschaftliche, die Kirche, Himmel, katholisch oder protestantisch, eine große gesellschaftliche Institution ist und darum im großen gesellschaftlichen Hubkonzert eine ziemlich große Hupe ist. Ja, natürlich ist das Politik, ist doch klar. Und zu großen Fragen der Gesellschaft möchte ich gerne auch unter anderem die Kirchen hören. Ja, das interessiert mich, was die dann denken. Die Frage ist halt nur, was gibt es der Kirche zu denken, insbesondere in diesem Fall also jetzt der katholischen Kirche, dass ihre Gläubigen in Scharen austreten, in Scharen sich abwenden, innerlich wie, wenn man so will, administrativ, von eben dieser Kirche. Und könnte mal ganz platt gesprochen die katholische Kirche, meinetwegen die protestantische gleich mit, über ihre Kundenbeziehungen nachdenken. Was wollen die Leute von der Kirche? Und danach suchte ja in diesem Interview auch Julia Klöckner und kam zu dem Schluss, eher was Grundsätzliches ist ihre Antwort, als was tagesaktuelles, kleingehäckseltes, profanes, weil wir von dem Wort ja kamen, wie zum Beispiel Tempo 130. Mir ist scheißegal, Entschuldigung, was die katholische Kirche zu Tempo 130 denkt. Ja, und das auch. Werden Sie nicht sublimieren und überhöhen, indem Sie sagen, oh wow, doch, das ist ein gesellschaftliches Problem und Zusammenhalts und Zusammenlebens. Ist doch Quatsch, Tempo 130 ist Tempo 130.
Nein, Entschuldigung. Es ist natürlich in konservativen Kreisen, ich denke da an den Chefredakteur einer nicht mehr ganz so großen deutschen Tageszeitung, der vor einigen Jahren sich beschwert hat, was in seiner heimatlichen Gemeinde in Berlin-Zehlendorf der protestantische Pfarrer eigentlich zu Weihnachten für rot-grünes Gesiffzeug sozusagen von sich gibt. Das war ihm halt auch alles viel zu politisch. So, das heißt, in konservativen Kreisen ist es ein ganz alter Hut, der Kirche ihre politische Haltung vorzuwerfen, wenn sie sie denn mal einnimmt und immer zu sagen, nein, kümmere dich mal nicht um die Politik, du bleibst schön beim Seelenheil der Menschen, aber nicht bei den politischen Bedingungen. Also die Entpolitisierung der Kirche, die Debatte ist so alt wie die Kirche selber, Mann. Und deshalb ist es aber auch ganz wichtig, immer wieder den Laschet-Punkt zu beziehen und sagen, Kirche ist immer politisch. Das Christentum war von Anfang an politisch. Das unterscheidet es übrigens von ganz vielen Religionen, das Judentum auch, weil das schon das Alte Testament sozusagen, also dieser Gott, lassen wir uns schon mal jetzt hier in die Vollen gehen. Dieser Gott, mit dem wir es hier zu tun haben, der ja der gleiche ist für Juden und für Christen, ist ein politischer Gott, der auf der Seite der Armen und Unterdrückten ist, so liest sich die Bibel halt von Anfang an. Das heißt, die Bibel ist ein politisches Dokument von Anfang an. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich so viele Sympathien für die Bibel habe und auch für die Kirche als Repräsentant dieses Dokuments. Es ist im Prinzip eine Organisation, ein Glaube, eine Institution, die sich darum kümmert, das Leben der Menschen hier auf der Erde zu verbessern und eben nicht zu sagen, im Jenseits wird es euch gut gehen oder dann werdet ihr irgendwie wiedergeboren als Schmetterling oder ihr geht irgendwie so im großen Nichts auf oder so. Nein, heute besseres Leben. Und wenn Tempo 130 dazugehört, what the fuck, dann soll sich die Kirche auch dazu äußern.
Das ist doch der entscheidende Punkt. Jetzt haben sie wirklich, ich unterschreibe alles, was sie sagen. Ja, die Kirche muss sich und soll sich zu Krieg und Frieden, zu den großen Themen, zu Arm und Reich.
Und was ist mit dem Krieg auf den Autobahnen?
Der Krieg auf der Kriegsspur, meinen Sie? Nein, im Ernst jetzt. Natürlich soll die Kirche, muss die Kirche sich zu großen gesellschaftlichen Themen positionieren. Beginnend natürlich, tja, zum Beispiel auch beim Paragraphen 218. Da war die Stimme der Kirchen auch wichtig. Ich fand sie nicht so überzeugend, aber sei es mal drum. Aber die Kirche ist doch längst in einer Kleinteiligkeit angekommen mit ihren Äußerungen, dass wir jetzt auch über Mietpreisbremse oder so ein Zeug. Das ist auch ein Teil eines wichtigen, großen Problems. Aber die Kirche sollte nicht über Mietpreisbremsen predigen, sondern über Krieg und Frieden, über die Ukraine. Über die Frage, ob Donald Trump ein guter Präsident ist. Meinetwegen, wenn es unbedingt sein muss. Aber jetzt Frau Klöckner irgendwie vorzuwerfen, sie hätte nicht begriffen, dass
ja, Blume,
die Bibel auch ein politischer Text sein kann, beziehungsweise politisch gelesen werden kann. Das ist jetzt zu simpel. Das ist
Blume,
ja.
Pax vobiscum. Und gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie. Danke für diese schöne Ausgabe unseres Podcasts. Bis nächste Woche. Tschüss.
Der Herrgott möge Sie strafen.
Tschüss.
Ciao.